Wir sprechen vom Forschen in der Heiligen Schrift und sind dabei, etwas über das Wesen der Schrift festzuhalten, damit wir auch die Schrift in rechter Weise lesen und erforschen können. Es ist nämlich sehr wichtig, dass wir um den Gegenstand unseres Studiums etwas wissen. Als erstes haben wir gesagt, die Schrift, die wir die Heilige Schrift nennen, ist Gottes Wort. Dazu gehört, dass sämtliche Aussagen der Schrift Gottes Wort sind. Das heißt, das, was die Schrift als Schrift sagen will. Sie zitiert ja einiges, das verkehrt ist. Zum Beispiel kann sie Satan zitieren, aber die Aussage, die die Schrift selbst darüber macht, ja, das heißt, was sie als Schrift sagt, das ist Gottes Wort. Und in jedem Fall, wo die Schrift als Schrift eine Aussage macht, ist es wahr. Man begegnet manchmal etwas befremdende Grundsätze, die man als Regel für die Auslegung gebrauchen will. Zum Beispiel, wenn zwei oder drei Zeugen für eine Wahrheit sprechen, dann wäre sie verpflichtend. Dies kann irreführend sein und ist irreführend. Warum? Die Frage ist, wer spricht? Menschen bedürfen der Zeugen, weil wir nach Adam und Eva unzuverlässig geworden sind. Und so bedarf es zwei oder drei Zeugen, die dasselbe sagen, damit eine Aussage bestätigt werden kann und glaubwürdiger wird. Aber hier haben wir es nicht mit Menschenwort zu tun, sondern mit Gottes Wort. Und da genügt eine Aussage. Wenn etwas nur einmal in der Schrift steht, das genügt, das ist Wahrheit. Und das muss äußerst ernst genommen werden. Da brauche ich nicht noch eine Stelle, die diese Tatsache lehrt. Eine Stelle genügt. Das heißt, die Heilige Schrift ist in jedem ihrer Teile, wo sie als Schrift spricht, Gottes Wort und deshalb auch wahrhaftig. Ein weiteres, das dazu gehört, wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, die Schrift ist eine Einheit. Wenn Paulus in 2. Korinther 3, Vers 16 sagt, die Schrift ist Gott gehaucht, dann ist die ganze Schrift Gott gehaucht, das heißt Gottes Wort. Und wenn jede Aussage wahr ist, dann, wir denken weiter, gibt es keinen Widerspruch zwischen den einzelnen Aussagen. Es gibt keinen Widerspruch, das heißt, die Schrift ist eine Einheit. Das müssen wir immer betrachten. Und wenn die Schrift eine Einheit ist, wir denken jetzt weiter, dann muss jede Stelle im Lichte des Restes der Schrift gesehen werden und im Einklang mit anderen Stellen betrachtet werden. Es geziemt sich also nicht, dass man einen Vers gleichsam heraushebt und diesen Vers gleichsam zu einer Bibel macht. Du, es steht geschrieben so. Und da sind Christen zusammen und kämpfen um die Wahrheit, ja. Und dann steht einer auf, aber da steht so geschrieben, fertig. Und dann sagt ein anderer mal, Bruder, ist das die ganze Bibel? Steht nicht dort und dort auch dieses geschrieben? Und ist nicht beides wahr? Hat nicht derselbe Gott beides gesagt? Ergänzt nicht das eine das andere? Wollen wir nicht das eine im Lichte des anderen sehen? Und so werden wir etwas in die Zucht genommen und lernen, demütig zu sein, damit wir nicht mit unseren eigenen Gedanken ertappt werden, eine Bibel herzustellen. Ja? Wir können sehr schnell selbst etwas mit unseren eigenen Gedanken hineintragen, wenn wir meinen, so mit der Bibel umzugehen. Es will mit Vorsicht mit der Bibel umgegangen sein. Also die Schrift ist eine Einheit. Ferner, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann müssen wir schlussfolgern, die Schrift ist eine von Gott beabsichtigte, sinnvolle Mitteilung an Menschen. Gott hat die Bibel nicht einfach so gegeben und dann in den Luftraum gestellt. Nun möge jemand Kenntnis davon nehmen, wenn er will oder nicht. Nein. Was heißt das, die Schrift ist Gottes Wort? An wen? Die Schrift ist Gottes Reden an Menschen. Sie ist sein Reden an Menschen. Und wenn Gott mit Menschen spricht, dann ist das ein Zeichen seiner Liebe. Er wollte Mitteilung machen den Menschen. Und wenn Gott es ist, der es getan hat, dann dürfen wir ihm nie Vorwürfe machen, dass er etwas Unsinniges gesagt hätte. Wenn Gott es ist, der Höchste, dann geziemt es sich vorauszusetzen, dass dieses Reden sinnvoll ist. Das ist ein Grundsatz, den wir jetzt zunächst einmal festhalten, eine Schlussfolgerung von der anderen Aussage, Gottes Wort ist und die Schrift ist Gott gehaucht. Aber jetzt wollen wir wieder weiterdenken. Wenn es wahr ist, dass die Schrift eine von Gott beabsichtigte, sinnvolle Mitteilung an Menschen ist, dann heißt das zweierlei. Die Schrift ist im Wesentlichen klar. Wir sind nicht von denen, die sagen, es braucht eine Elite, um uns das eigentliche Wort zu geben. Wir haben eine neue Elite im Protestantismus. Im Katholizismus hatte es die Priesterschaft. Die Kirche selbst hat es sich vorbehalten zu sagen, was Gott gesagt hatte. Das Volk könne das Wort Gottes nicht verstehen. Es müsste sogar ihm vorenthalten bleiben. Aber die Kirche und die Priesterschaft, die Dienerschaft der Kirche, die würde nun wissen, was Gott gesagt hätte. Und die würde es nun dem Volk in anderen Worten mitteilen. Das ist hinter uns. Aber wir haben immer noch einen Rest davon. Es gibt immer noch Kreise, bis in die freikirchlichsten Kreise, die angewiesen sind auf den Verkündigungsdienst für das Auslegen des Wortes Gottes. Der Prediger hat das gesagt, der Pfarrer hat das gesagt. Ob das Kirche oder Freikirche ist. Es gibt immer noch eine gewisse Mentalität, die sagt, der ist zuständig, das ist der Theologe. Und dann gibt es eine andere Elite, die sehr verbreitet ist, und das ist die Mentalität oder das ist die Elite der Wissenschaftler. Die nun es wirklich studiert haben, die müssten es ja wissen, die Bücher durchstöbert haben und so weiter. Nun, ich kann mit Amos sagen, ich komme von hinter dem Vieh. Ja. Ich bin also ein Landbursche, jemand vom Lande. Ich gehöre zum einfachsten Volk und habe lange gebraucht, mich reinzufinden in die andere Welt, in der anderen Welt der Studierten und der Leute, die es wissen wollten. Ja. Aber mit der Zeit bin ich da etwas mehr zu Hause gewesen. Und dann kam die Zeit, wo ich dann andere lehren sollte und ihnen sagen sollte, was die Schrift sagte. Und dann kam ich in den Kreis der wirklich Wissenden, der Theologen, der Akademiker. Und dann habe ich entdeckt, dass einer vom anderen abgeschrieben hat. Wissen Sie, wie man zu einem Doktortitel kommt? Nun, es gibt verschiedene Wege, aber der rechtmäßige Weg ist wohl der, nicht, dass man etwas in Amerika dafür bezahlt, sondern dass man wirklich etwas studiert, sich auseinandersetzt mit einem Thema oder mit einem anderen Theologen und dann etwas Handfestes darüber schreibt, das wird begutachtet und dann wird man ihm möglicherweise, wenn es wirklich passierbar ist, den Doktortitel verleihen. So, und jetzt liest man solche Bücher. Und es gibt so viele derart Bücher, dass man denkt, jetzt gibt es kein Thema mehr. Wenn ein Student jetzt doktorieren will, worüber soll er überhaupt noch schreiben? Ja? Und dann habe ich festgestellt, es gibt noch allerhand Themen, worüber niemand etwas Vernünftiges gedacht zu haben scheint. Und ich habe hier Fragen und niemand kann sie beantworten. Und ich lese die Kommentare und dann merke ich manchmal, sehr geflissen und gekonnt vermeidet der Ausleger dieses Problem. Ja. Also man müsste sich noch mit diesem befassen. Und dann gibt es das andere. Wenn man es nicht wusste, dann hat man das Buch eines anderen Doktors eingesehen und einfach abgeschrieben. Und dann will ich wissen, wo kommt denn eigentlich die Idee her? Wie ist sie begründet? Dann bin ich wieder bei A angelangt. Ja, bei 1. Also, es ist nicht so selbstverständlich mit den Wissenden. Und ich habe gelernt, was die Heilige Schrift ja eigentlich schon lange wusste. Jeder von uns, jeder Christ, und sie mögen auch vom Lande kommen, oder sie mögen vom Urwald kommen. Sie mögen von Sibirien, vom Eis kommen. Aber wenn sie Jesu Kind sind, dann haben sie den Heiligen Geist. Und wenn sie nur vor 5 Minuten zum Glauben kamen, dann dürfen sie dem Weisesten, in Anführungsstrichen, Theologen über die Schulter gucken und fragen, was machen Sie denn da? Sie dürfen kontrollieren. Es ist mein Anliegen, nachdem ich in der akademischen Welt gewesen bin, der Gemeinde, ich bin viel lieber in der Gemeinde, ich habe die Hochschule verlassen, um in die Gemeinde zu gehen. Das war ein Grund. Es ist mein Anliegen, Gläubigen zu helfen, selbstständig zu werden und Mut zu machen, einmal unabhängig zu werden von den Wissenschaftlern. Die wissen es einfach nicht immer. Und wissen Sie noch etwas? Viele Wissenschaftler haben ihre Bibel nicht genug gelesen. Die kennen ihre Bibel gar nicht so gut, sehr oft. Einige von ihnen ja, aber ich befürchte manchmal die meisten nicht. Und jeder von uns kann seine Bibel kennenlernen. Er muss nicht alle Fragen beantworten können. Aber es ist so wie jemand, der vielleicht nicht Musik studiert hat, aber hat ein inneres Ohr. Und wenn er etwas hört, Moment einmal, da stimmt etwas nicht. Ja? Er kann erkennen. Und so können wir auch oft erkennen, auch wenn wir die Antwort nicht von vornherein wussten. Aber wenn 2 Leute erzählen, oh, das stimmt mit dem, was ich gelesen habe. Das ist mir neu, aber das stimmt. Ja. Man kann es erkennen. Ja. Man hat eine Ader dafür, eine Antenne dafür. Und so dürfen wir wirklich kontrollieren, was sagen denn die anderen da. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, dass wir dann nicht uns erheben und sagen, wir wissen es besser aus dem Fleisch heraus. Man erzählt uns, dass im alten Israel, als es noch im Lande wohnte, und also vor unserer heutigen Zeit, wo es wieder im Lande wohnte, aber vor der Zerstreuung, als der Tempel stand und die Führung und der Gottesdienst intakt war, dann soll es allsabbatlich ein Treffen gegeben haben, irgendwo im Tempelareal. Und es war die Aufgabe eines der Rabbiner, womöglich eines des 70er Rates, eine Rede zu halten. Und wenn er diese Rede hielt, durfte er unterbrochen werden von seinen Zuhörern. Das heißt, es war nicht ein Monolog, die Rede von einem, sondern es durfte eine Art Gespräch stattfinden. Ja. Jeder durfte den Redner unterbrechen, natürlich. Und dies ist jetzt der Haken. Man musste schon wissen, wovon man sprach, wenn man ihn unterbrechen wollte. Ja. Also das hat beide Seiten. Ja. Man darf schon Fragen stellen, was machen Sie denn da? Aber bitte, dann kennen Sie auch Ihre Bibel. Ja. Ja. Dann wollen wir auch unsere Bibel kennen. Also, jeder von uns darf die Bibel lesen, studieren und erkennen, kennenlernen. Denn die Bibel ist im Wesentlichen klar genug, dass jeder Christ sie verstehen kann. Aber jetzt kommt das andere. Wenn die Bibel Gottes Wort ist und sie eine wohlwollende, sinnvolle Mitteilung Gottes an Menschen ist, dann ist es logisch, wenn nicht alles logisch ist. Ja? Dann ist es klar, wenn nicht alles klar ist, dass nicht alles klar ist. Das heißt, Gott spricht so, dass wir immer wieder demütig werden, dass wir immer merken, aha, Gott weiß doch etwas mehr. Es ist die Art Gottes, steht in der Heiligen Schrift geschrieben, etwas zu verbergen. Die Worte Gottes, die Gedanken Gottes sind seine, aber Mitteilung hat er uns gegeben. Aber wir wissen nicht immer, was mit dieser Mitteilung gemeint ist. Aber im Wesentlichen ist das Wort Gottes klar. Hier und da treffen wir immer wieder so gleichsam Knochen an. Ja? Und sie sind nicht Fleisch, wir können es nicht genießen. Also einiges ist immer wieder verständlicherweise unklar. Eine weitere Aussage, die wir machen können, wenn wir sagen, die Schrift ist Gottes Wort, eine vierte, der wahre Autor darf nicht verkannt werden. Hier stoßen wir auf ein Phänomen. Vielleicht sind Sie ihm schon begegnet. Aber der Leser der Heiligen Schrift muss sich Rechenschaft darüber geben, wer spricht im Text. Die Redner dürfen nicht verwechselt werden oder verquickt werden. Der wahre Autor der Schrift muss stehen bleiben und nicht verkannt werden. Und wenn jemand zitiert wird, wenn es heißt, der und der sprach, dann muss man wissen, wie es da mit dieser Situation war. Wenn die ganze Schrift in ihren Aussagen als Schrift Gottes Wort ist, heißt das, Zitate werden getreulich wiedergegeben. Wo die Schrift zitiert, zitiert sie richtig. Aber diese Zitate sind die Verantwortung des Zitierten, nicht der Schrift. Die Schrift sagt nur getreulich, wie es gesagt wurde. Wenn die Bibel sagt, die Schlange sagte, sollte Gott gesagt haben, dann ist Gott nicht verantwortlich für diese Frage. Aber er ist verantwortlich für die Tatsache, dass die Schlange so sprach. Ja. Wir müssen also die zwei auseinanderhalten, aber den wahren Autor, den müssen wir erkennen. Aber das geht noch etwas weiter. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Ich habe einige Übersetzungen hier dabei und will, wenn Sie 5. Mose 22 aufschlagen, zeigen, wie man mit dem Text umgehen kann. 5. Mose 22. Vers 12. Übrigens, wir sollten jetzt weiß ich nicht, wo das Zitat beginnt. Vers 8 heißt es, wenn du in ein neues Haus baust. Vers 9, du darfst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Gewächsen bepflanzen. Vers 10, du sollst nicht mit einem Ochsen und so weiter. Vers 11, du sollst keine Bekleidung und so weiter. Vers 12, an den vier Zipfeln deines Obergewandes und so weiter. Wer spricht? Wer sagt, du sollst? Wie? Gott selbst, ja. Gott spricht zum Volk beziehungsweise zu Mose. Der Redner, der eigentliche Redner ist Gott. Ja? Das müssen wir jetzt festhalten. Jetzt lesen wir Vers 12. An den vier Zipfeln deines Obergewandes, nach dieser Übersetzung, mit dem du dich umhüllst, sollst du dir Quasten anbringen. Nun kommt ein Kommentar in dieser Übersetzung dazu. Mose weiß um die vielen kleinen Dinge des Alltags und gibt auch dafür Weisungen und Winke. Keiner darf sich der Not der Tiere entziehen, auch wenn sie ihm nicht selbst gehören. Keiner darf die natürlichen Unterschiede der Geschlechter mit der Kleidung verwischen. Keiner darf gedankenlos sein Haus bauen oder seine Arbeit tun. Stimmt das? Nicht Mose, Gott. Und dies geschieht immer wieder. Ein zweites Beispiel. Was Gott gesagt hat, schreibt man einem Menschen zu. Das war nicht mehr Mose, der sagte. Mose hat zitiert. Mose zitiert Gott. Gott spricht. Ja. Weiter. Die nächste Stelle. Offenbarung. Offenbarung 17. Verse 6 bis 8. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich erstaunte, als ich sah, mit großem Erstaunen. Und der Engel sagte zu mir, warum bist du erstaunt? Ich werde dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufkommen und geht in das Verderben. Und erstaunen werden die, die auf der Erde wohnen, deren Name nicht in das Buch des Lebens von der Gründung der Welt her geschrieben ist. Wenn sie am Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Und jetzt kommt der Kommentar. Die Deutung, die Johannes dem Gesicht gibt, erläutert, wieso es zum schrankenlosen Übermut der Sünde und zur siegreichen Gottlosigkeit in der Menschheit kommt. Haben Sie es gehört? Wieder diese Verwechslung von Redenden. Nicht Johannes spricht hier, Johannes zitiert. Dies ist ein Beispiel von Diktat. Nicht die ganze Bibel wurde diktiert. Das war nicht die einzigste Weise, auf die Gott sein Wort weitergab. Aber wir haben eine ganze Menge in der Schrift, das einfach diktiert wurde. Und das dürfen wir nicht verkennen. Und dieses Diktat, Johannes ist überhaupt nicht verantwortlich, nur insofern er die Aufgabe hat, das richtig wiederzugeben. Das war seine Verantwortung, aber für den Inhalt ist er nicht verantwortlich. Nur für das sorgfältige, genaue Abschreiben oder Aufschreiben dessen, was ihm zu Ohren kam. Eine weitere Stelle, Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7. Vers 8. Von dem Geschlecht Sebulon 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Josef 12.000 versiegelt, von dem Geschlecht Benjamin 12.000 versiegelt. Das ist der letzte Vers dieses Textes, der ja von der Versiegelung der 144.000 spricht. Kommentar dazu. Johannes sieht vier Engel, die den Auftrag haben, die Erde und das Meer zu schädigen durch Entfesselung der Sturmwinde des Gerichts, die Kapitel 8 ab Vers 7 beschrieben werden und besonders über alles Hohe dahinfahren sollen. Es wird ihnen aber gewährt, ihren Auftrag zu vollziehen, bis ein anderer Engel mit seinen Genossen, denn es steht geschrieben wir, die Knechte unseres Gottes versiegelt haben. Wer sind diese Knechte Gottes? Die Ausleger sind geteilter Meinung. Die einen verstehen es buchstäblich. Übrigens, jetzt haben wir wieder ein Beispiel vom Gebrauch des Wortes verstehen. Dieses Wort wird sehr häufig gebraucht, wo es nicht hingehört. Es heißt hier, die einen verstehen es buchstäblich. Entweder ich verstehe es oder verstehe es nicht. Ja. Wenn ich es verstehe, wenn ein Zweiter es auch versteht, dann ist es dasselbe. Es gibt nicht zwei Leute, die etwas Verschiedenes verstehen. Dann hat der eine es nicht verstanden oder vielleicht beide nicht. Ja. Das ist keiner. Aber ich kann nicht sagen, von meiner Vermutung, von meiner Auffassung, ich habe verstanden. Aber das ist ein ständiger Fehler, den Wissenschaftler machen, nicht nur wir. Die Wissenschaftler gebrauchen solche. Oder ich sehe es so. Jemand fragt mich, wie sehen Sie das, Bruder? Mit meinen Augen, sage ich. Ja, wie sonst? Ja. Mit dem äußeren oder mit dem inneren Auge? Ja, ja, aber wie verstehen Sie das? Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Ja. Ja. Es gilt einmal, unser Vokabular etwas zu reinigen. Ich weiß, dass es... Ich kann mich selbst fragen, ob ich zu penibel bin, aber es geht auch um die Wahrheit. Sonst fangen wir an, einander nicht mehr zu verstehen. Ja. Also weiter. Die Ausleger sind geteilter Meinung. Die einen verstehen es buchstäblich, wenn Verse 4 bis 8, die Kinder Israel und ihre einzelnen Stämme genannt sind und denken deshalb an die Rechtschaffenen im Volk Israel oder auch an die jüdischen Glieder der Christengemeinden, denen dann Verse 9 bis 17 die Heidenchristen gegenüberstünden. Allein die offenbar sinnbildliche Bedeutung, der Zahlen macht es wahrscheinlicher, dass Johannes die Gesamtgemeinde Jesu als das wahre Israel im Auge hat. Und so sind andere Ausleger der Ansicht, Johannes wolle mit dem Bild der Versiegelung sagen, dass Gott die Gemeinde seines Sohnes aufs Genaueste und so weiter kennt. Nicht Johannes, Jesus. Jesus wollte das ja. Das ist wieder ein Beispiel. Manches gut in der Jubiläumsbibel, ja. Aber hier und da so ein Fehler, um es leise zu sanft auszudrücken. Eine fünfte Aussage, wenn wir behaupten, die Bibel ist Gottes Wort, wie sie es auch selbst behauptet und wir es auch erleben, es darf nicht hinzugefügt werden, noch entfernt werden. Das hört sich so, wie wenn ich jetzt von den liberalen Theologen sprechen würde. Meine Lieben, das ist nicht nur eine Gefahr der Liberalen, die ganz bewusst sagen, die Bibel enthält Gottes Wort, aber sie ist es nicht überall. So wird auf diese Weise entfernt. Übrigens sagt Gerhard Meyer einmal, es gibt Theologen, die wollen nicht alles in der Bibel als Gottes Wort anerkennen. Aber nach wie vor geht jeder Theologe mit 66 Büchern, mit einer Bibel von 66 Büchern um. Ja? Der Kanon bleibt derselbe. Ja? Die Bibel bleibt Gottes Wort. Gott sorgt dafür. Wir haben immer noch diese Bibel. Allerdings, heute haben wir einen schweren Angriff auf die Schrift. Durch verschiedene Übersetzungen, die nicht Übersetzungen sind. Diese Ausgabe zum Beispiel lief gemeinsam vom Brockhaus Verlag und vom katholischen Verlag in München, wie hieß er, Steyr, ich weiß nicht genau, so eine, wie, die Bibel als Roman, ja, ein furchtbares Buch, ja, es ist unerklärlich, wie die Brüder von der Brüderbewegung sich so etwas leisten konnten, ja, unverständlich, aber es ist ein Beispiel, wie wir, denn sie sind eines von uns, ja. Wir gehören zusammen, wenn wir Christen sind. Allerdings kann man sich jemanden fragen, ob in diese Kreise, bis in diese Kreise hinein, vielleicht doch lauter Unbekehrte eingeflossen sind. Sind das dann wirklich Wiedergeborene, die dafür verantwortlich sind? Ich will darüber nicht urteilen. Ich glaube auch, dass Christen selbst sehr stark verführt werden können. Aber dadurch wird Gottes Wort uns genommen. In diesen Tagen, wir haben nur noch heute und dann noch zwei Tage übrig, aber ich würde gern einmal anhand von Bibelübersetzungen, die allgemein gebräuchlich sind oder sehr gebräuchlich sind, zeigen, wie uns Gottes Wort genommen wird. Entweder entfernt oder hinzugefügt wird. Ich hatte mal eine etwas kleinere Auseinandersetzung, sie war aber nicht ganz unschmerzlich, Auseinandersetzung über die sogenannte Übersetzung Hoffnung für alle. Und ich sagte, das ist nicht eine richtige Bibel. Sie ist nämlich das Gegenstück von Living Bible im Englischen. Ich gebe aber zu, dass Hoffnung für alle, ich habe den Eindruck, etwas genauer ist, etwas schriftgemäßer ist oder entsprechender ist als die Living Bible. Aber die Living Bible war nicht eine Übersetzung. Kenneth Taylor, der Autor, hatte nicht die Absicht, die Bibel zu übersetzen. Er war Vater von Kindern und er wollte seinen Kindern die Bibel etwas erzählerisch machen und hat sie neu ausgeschrieben, so wie man den Kindern biblische Geschichten erzählt. Ja? Man zitiert nicht immer den Text, sondern erzählt das mit eigenen Worten, aber will die Bibel selbst, die Geschichte selbst wiedergeben. Und so auf diese Weise wollte er den biblischen Text etwas erzählerisch seinen Kindern nahebringen. Aber es war nicht gedacht, so viel ich weiß, in seiner Intention als Übersetzung. Aber das fand so stark Anklang, dass diese Bibel schnell verkauft wurde. Kenneth Taylor fuhr fort und hat dann die ganze Bibel mit der Zeit, so viel ich weiß, wenigstens große Teile, so erzählerisch wiedergegeben. Und das hat man im Deutschen übernommen und daraus entstand Hoffnung für alle. Aber Hoffnung für alle, Living Bible wurde dann mit der Zeit als eine Übersetzung betrachtet, sodass viele Christen diese Living Bible zum Gottesdienst nahmen. Das war dann ihre Bibel im Gottesdienst, ja? Oder in Bibelkreisen, ja? Das war dann ihre Übersetzung. Und sie erkannten nicht, in welchem Maße das gar nicht Gottes Wort war. In welchem Maße vielleicht hinzugefügt wurde. Aber etwas ähnlich verhält es sich mit Hoffnung für alle. Es ist erzählerisch, es ist schönes Deutsch, aber mir scheint, es gibt Christen, die meinen, sobald etwas in Zeitungsdeutsch gesagt wird, dann ist das schon Gottes Wort. Nein, gutes Deutsch macht es noch nicht zur Bibel. Auch nicht, wenn es da draußen heißt, Heilige Schrift, nur weil es sich so schön lesen lässt. Das macht es noch nicht so zum Gottes Wort. Dann sagt jemand von einer modernen Übersetzung, das dünkt mir noch eine gute Übersetzung. Was meint er? Ich habe den Eindruck, er meint nur, das liest sich schnell, schön, ja. Aber ob das wirklich Gottes Wort ist, ist noch eine andere Frage. Und so nehmen uns diese neuen Ausgaben manchmal Gottes Wort und gleichzeitig wird etwas hinzugefügt, was gar nicht in der Bibel steht. Das möchte ich anhand von einigen Texten hier und da zeigen. Also, es darf nicht hinzugefügt noch entfernt werden und wir könnten noch weiter sagen, es darf auch nicht verdreht werden, wie Paulus es sagt, Petrus es sagt, dass es mit den Schriften von Paulus geschehe. Das war die Aussage über das Wesen der Schrift. Die Bibel ist Gottes Wort, die Heilige Schrift ist das Reden Gottes. Eine zweite Hauptaussage über das Wesen der Schrift. Die Schrift wurde nach und nach als Offenbarung gegeben. Die Schrift wurde als Offenbarung nach und nach über einen Zeitraum hinweg gegeben, nicht alles plötzlich. Zu dieser Grundaussage gehören wieder einige weitere Aussagen. A. Wenn es Tatsache ist, und das wissen wir, das anerkennen wir, nämlich während etwa 1400 Jahre hat Gott die Schrift gegeben, über diesen Zeitraum von etwa 1400 Jahren hat Gott die Schrift gegeben. Ich weiß noch, als ich unter Kindern arbeitete, als Jugendlicher und so einiges über die Bibel dann mitteilte, dann haben wir auf die Tafel eine große 4 geschrieben. Die Bibel ist geschrieben worden über einen Zeitraum von 1400 Jahren. 1 hier, ja umgekehrt für Sie lesen hier, 1, 4, 0, 0. 1400 Jahre, ja. Gott hat etwa 44 Schreiber gebraucht. 4, 4. Das wurde dann den Kindern etwas eingängiger. Wenn die Bibel über einen längeren Zeitraum geschrieben wurde, gegeben wurde, wenn Gott sein Wort so gegeben hat, dann heißt das, dass einiges früher geschrieben wurde, einiges später. Ja, und was ist es, wenn einiges, das später geschrieben wurde, dem, was früher geschrieben wurde, widerspricht? Ja, Sie sagen, das sind keine Widersprüche. Doch, doch. Jetzt werde ich bald zum Irrlehrer gestempelt. Ja. Im Alten Testament steht geschrieben, Gott gab das Gesetz durch Mose. Ja? Du sollst so und so handeln, du sollst so und so handeln, ihr sollt Opfer bringen und so weiter. Was tut das Neue Testament? Hebt es auf. Hebt es auf. Es ist kein wesentlicher Widerspruch, aber es wird anders. Ja. Das heißt, wir müssen nicht opfern. Dass Jesu Kommen da ist, das hebt es auf. Das heißt, in einem gewissen Sinne, hört ist etwas, das später gekommen ist, dieses hebt das Frühere auf. Wir gebrauchen nicht das Wort Widerspruch an dieser Stelle, ja. Und es ist doch nicht im Platz. Bitte? Ja, durchaus. Ja.
Er wusste doch, dass er irgendwann seinen Sohn auf die Welt schickt.
Ja.
Chronologisch richtig.
Ja.
Linear gerade.
Ja. Nur, ich habe jetzt ein sehr plausibles Beispiel gebraucht. Ja, das geht ein. Das ist kein Problem für euch. Ja. Deshalb diese Bemerkung. Ich wollte damit nur sagen, ich könnte jetzt weitergehen, ja, andere Beispiele geben. Wir müssen das in Betracht ziehen, dass die Bibel sich scheinbar widerspricht. Das müssen wir in Betracht ziehen. Es bedarf des Studiums, des Forschens, um wie Maria zu sprechen gleichsam, nicht wie Zacharias, ist es wahr, sondern wie ist es wahr? Ja? Wie ist es wahr? Da gibt es einige schwere Stellen, zum Beispiel Ezechiel. Da heißt es, da ist ausführlich gesprochen vom Opfern, ja? Da ist vom Opfern die Rede. Israel soll einen Tempel bekommen und dort wird geopfert werden. Diesen Tempel hat es noch nie gegeben. Aber der Hebräerschreiber sagt, ein Opfer und fertig. Ja? Ein scheinbarer Widerspruch, es gibt viele solche. Jetzt müssen wir uns fragen, wie hängt das zusammen? Ja. Aber dieses Grundsätzliche müssen wir festhalten einmal. Es kann sein, nicht nur übrigens setzt das Neue Testament dem Alten Testament eine Grenze, sondern auch innerhalb des Alten Testamentes. Einiges gilt für die Wüste, einiges gilt für das Land Israel dann später, wo in Kanaan, ja. Also solche Texte gibt es und die müssen wir dann erkennen. Einiges, das später kommt, setzt einigem, das früher da war, eine Grenze. Das ist eine bessere Aussage als Widerspruch. Ich brauchte das Wort Widerspruch, mehr allgemein. Nicht so, dass Wahrheit gegen Wahrheit stünde, nicht so. Aber es gibt den Ausdruck Widerspruch in einem anderen Sinne. Ja. In dem Sinne wollte ich es gebraucht, im allgemeineren Sinne. Aber an dieser Stelle ist es besser zu sagen, späteres kann früheres eine Grenze, für früheres eine Grenze bedeuten. Einige Beispiele, wir können einige Texte lesen. Allgemein haben wir festgehalten, Neues Testament kann im Alten Testament, ist ein Alten Testament eine Grenze setzen. In der Apostelgeschichte 19, ich brauche es jetzt nicht zu lesen, in der Apostelgeschichte 19 lesen wir, Paulus kommt nach Ephesus und trifft etwa ungefähr 12 Männer an, die sagen, sie sind Jünger. Und zunächst einmal nimmt man an, die sind Jünger von Jesus. Aber dann stellt es sich heraus, dass sie nicht Jünger von Jesus sind, sondern Jünger von Johannes dem Täufer. Sie sind aber Jünger und sind getauft. Und Paulus fragt sie, er scheint etwas zu vermissen in ihrem Leben, er fragt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr zum Glauben kamt? Wenn sie Jünger sind, dann müssen sie zum Glauben gekommen sein. Und dann sagen sie, übrigens hier muss die Übersetzung auch genau sein, dem Zusammenhang entsprechen, wir wussten nicht, dass der Heilige Geist schon da sei. Nicht, dass er existierte, das war für ihnen klar, aber dass er schon da sei. Und dann fragt Paulus, worauf seid ihr denn getauft worden? Denn wer glaubt, der ist getauft worden, diese waren getauft. Wenn ihr sagt, ihr glaubt, aber ihr habt keinen Heiligen Geist, worauf seid ihr getauft? In welcher Beziehung? Was war der Zusammenhang? Was war die Bedeutung von eurer Taufe? Ja, auf die Taufe des Johannes hin. So wie dort getauft wurde, so wurden wir getauft. Aha. Ja, wenn ihr auf Johannes getauft seid, das heißt auf seine Taufe, dann will ich euch erzählen, was Johannes sagte. Oder wenigstens erinnern. Johannes wies auf Jesus hin, man soll an ihn glauben. Und dann werden sie das wohl getan haben. Und dann werden sie wieder getauft, aber dieses Mal auf Jesus. Ja. Und dann heißt es, Paulus legt ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt über sie. Was heißt das, wenn der Heilige Geist über einen kommt im Neuen Testament? Oder wenigstens ab Pfingsten. Das heißt, dass er den Heiligen Geist bekommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Aber damit meint er, dass der Heilige Geist ihnen gegeben werden würde. Die Apostelgeschichte gebraucht 4 Ausdrücke, die auswechselnd gebraucht werden. Empfang des Heiligen Geistes, das Kommen des Geistes über einen Menschen, das Ausgießen des Geistes und das Taufen im Heiligen Geist. Die 4 werden auswechselnd gebraucht, in Jerusalem, in Caesarea und 2 von diesen in Samaria, in Samarien und in Ephesus. Also die 2 bedeuten eines und dasselbe, was den Inhalt betrifft. Also, wenn der Heilige Geist über sie kommt, dann haben sie den Heiligen Geist bekommen, nach der Sprache des Lukas. So. Jetzt habe ich einen Fall, wo Menschen den Heiligen Geist bekommen haben, nachdem sie wirklich zum Glauben gekommen waren an Jesus Christus und auf diesen Glauben an Jesus Christus getauft waren. Problem. Ja? Problem. Angezeigt. Werner de Boer sagt in seiner Auslegung der Apostelgeschichte, das liegt so nah beieinander, das müssen wir als eins betrachten. Und somit ist es schon fertig. Es ist also, wie wenn wir sagen würden, wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir uns bekehren. Ich möchte sagen, er ist jetzt beim Herrn, und wenn er hier wäre, könnte ich fragen, Bruder de Boer, es lagen doch wenigstens 5 Minuten dazwischen. Wahrscheinlich eine Stunde oder 2, ja. Aber wenn es auch nur 5 Minuten waren, hier ist die Wiedergeburt. Hier ist die Bekehrung. Glauben an die Bekehrung. Hier ist der Empfang des Geistes. In welcher geistlichen Verfassung waren diese Männer, nachdem sie wirklich zum Glauben kamen an Jesus Christus und sie hatten noch nicht den Heiligen Geist? Wo waren sie vor Gott? Sie hatten nicht den Geist, und wenn sie nicht den Geist hatten, waren sie nicht wiedergeboren. Was jetzt? Wir haben noch einen Fall, der uns erinnert an den Zustand des Gottesmenschen vor Pfingsten. Die 12 Jünger haben auch nicht den Heiligen Geist gehabt. Er war bei ihnen, wenn Jesus bei ihnen war, der hatte den Heiligen Geist. Er war unter ihnen, er ist bei euch und er wird in euch sein. Aber es war noch nicht der Fall. Sie hatten ihn noch nicht. Auch wenn Jesus sie angehaucht hat. Da sagen uns einige, dort bekamen sie den Heiligen Geist. Pfingsten war ihr zweites Erlebnis. Ausrüstung mit Kraft. Das kann man sich schnell zusammenbasteln, ja? So nicht. Wir haben einen Fall, den zweiten Fall, übrigens nach Pfingsten, Samarien ist der erste Fall, wo Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus, zum echten Glauben an Jesus Christus, und sie haben nicht den Heiligen Geist, aber das Kommen des Geistes, wie ich gestern Abend, glaube ich, sagte, ist der Empfang des ewigen Lebens. Das ist der Empfang des ewigen Lebens. Ist nicht zu trennen. Ezechiel hat es zu einem organischen einen gemacht. Das heißt, Menschen vor Pfingsten sind nicht wiedergeboren. Aber das ist nicht so tragisch. Das gehört zur Heilsgeschichte. Das ist Gottes Plan, wie du sagtest. So ist das nun eben. Gott geht mit Menschen um, die nicht wiedergeboren sind, die aber bekehrt sind, die glauben. Das ist die Heilssache, der Heilssachverhalt. Ja? Sie kommen, wenn sie glauben, in den Himmel, wenn sie sterben. Wir kommen in den Himmel, bevor wir sterben. Epheser 2. Das ist, wir leben auf einer höheren Ebene als die alttestamentlichen Gläubigen. Wir haben auch noch nicht alles, deshalb warten wir ebenfalls wie sie. Aber wir haben mehr als sie, das macht der Hebräerschreiber klar. So, jetzt kommt immer wieder, wenn ich an einer Bibelschule bin oder in einer Gemeinde und lege die Apostelgeschichte vielleicht aus, dann natürlich die spontane Frage, gilt oder gibt es das heute noch? Jetzt die Frage, wann geschah das? Und dann sage ich den Geschwistern, Späteres kann Früherem eine Grenze setzen. Paulus ist in Ephesus gewesen zu dieser Zeit. Wir wissen nicht genau wann. Die Chronologie des Neuen Testamentes ist etwas schwierig wiederherzustellen. Aber auf jeden Fall ist dies am Anfang seines Aufenthaltes, seines mehrjährigen Aufenthaltes in Ephesus. Und von Ephesus aus, wenn es am Anfang ist, dann wird dieser Brief nach diesem geschrieben worden sein. Denn dies ist gleich am Anfang. Von Ephesus aus schreibt er einen Brief nach Korinth. Was schreibt er dort in diesem Brief? Schlagen Sie mal auf, 1. Korinther 1. Frage, und jeder, wer es weiß, darf antworten, an wen ist der Brief gerichtet? Für wen ist der Brief gedacht? Wo? Wo? An die Gemeinde Gottes in Korinth. Alle einverstanden? Wie? Wie bitte? Ja, weiter. Ja. Der Brief hat zwei Gruppen von Empfängern. Ein Und dazwischen. Zuerst an die Geheiligten, die Heiligen, die Gemeinde Gottes. Es steht Gemeinde, aber dieses Wort Gemeinde wird verdeutlicht durch Heilige oder Geheiligte. Also die Leute in Korinth sind Gemeinde, weil sie Geheiligte sind. Und es geht an eine zweite Gruppe. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, wo immer sie sich befinden, an jedem Ort, bei uns und wo immer das geschieht. Der erste Korintherbrief ist ein Brief für alle Christen. Man durfte ihn kopieren, man durfte ihn verbreiten und man durfte sagen, dieser Brief gilt auch für uns. Und das heißt nun, alle, die den Namen des Herrn anrufen, das ist Bekehrung. Bekehrung heißt, den Namen des Herrn anzurufen oder umzukehren oder zu glauben an Jesus Christus. Es gibt verschiedene Ausdrücke, die synonym sind. Das heißt, der Brief ist an bekehrte Menschen geschrieben. Und was sagt Paulus jetzt über bekehrte Menschen? Nun einmal in Kapitel 6, Ende des Kapitels 19 und 20. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Paulus braucht gar nicht erst zu kontrollieren. Moment einmal, hast du schon den Heiligen Geist bekommen? Dann ist dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber nur dann. Das tut er nicht. Ohne weiteres sagt er, wenn jemand ein Anrufender des Herrn ist, er ist zum Herrn Jesus gekommen und er glaubt an ihn. Er hat die Umkehr erlebt und den Namen des Herrn angerufen, dann wohnt der Heilige Geist in ihm. Er hat ihn. Keine Frage mehr. Kapitel 12, Vers 13. Wir sind alle getauft im Heiligen Geist und alle getränkt worden mit demselben Geist. Alle. Alle. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, hat den Heiligen Geist getrunken, das heißt empfangen. Ezechiel hatte gesagt, ich werde meinen Geist in euch, in euer Inneres tun. Das wird hier mit Trinken wiedergegeben. Ausnahme? Keine. Widerspruch? In einem gewissen Sinne ja. In einem gewissen Sinne nein. Wenn wir es geschichtlich betrachten, nein. Aber wenn wir den ersten Gründerbrief zeitlich auf dieselbe Ebene bringen wollen, wie Apostelgeschichte 19, dann wäre es ein Widerspruch. Aber es ist nicht. Das heißt, wer die Apostelgeschichte liest, muss weiterlesen. Römerbrief ebenfalls. Von Korinth aus schrieb er nach Rom. Er kam dann später nach Korinth, schrieb von Korinth aus nach Rom. Und was schreibt dann die römischen Christen? Dasselbe. Der Brief ist an bekehrte Menschen geschrieben, Kapitel 1, Verse 6 und 7 etwa. Die Gerufenen, das ist noch ein Wort für Bekehrte, ja, sie sind gerufene Menschen. Und dann heißt es von diesen, in Kapitel 5, Vers 5, Gott hat in unseren Herzen, wer ist uns? Das ist der Schreiber, Paulus, und die Leser, das sind die Christen oder das sind die Gerufenen besser, die Bekehrten in Rom. Und er sagt von diesen beiden, ihm selbst und den Gerufenen in Rom, Gott hat seinen Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen. Fertig. Nicht, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast oder wenn du getauft wurdest mit dem Heiligen Geist, das ist dasselbe, dann kann ich sagen, der Heilige Geist wurde in dir ausgegossen. Ohne Qualifikation. Nur die eine Qualifikation, er muss ein gerufener Jesu sein. Übrigens, gerufen kann in zweifachem Sinne gebraucht werden. Jeder ist gerufen. Aber der, der antwortet, ist in einem besonderen Sinne noch ein Gerufener. Ja. Normalerweise wird übersetzt berufen, aber das ist etwas irreführend. Es ist ein ganz einfaches Wort. Aber ich komme, ich folge dem Ruf und dann bekomme ich gleichsam die Etikette vom Heiligen Geist. Ich bin ein Gerufener. Ich habe den Ruf angenommen. Und das sind dann die Bekehrten. Also die sind gekommen. Ja. Und die heißen solche, in denen der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ja. Also, späteres setzt früherem eine Grenze. Und von daher hat Gemeinde Jesu seit Hunderten von Jahren, Jahrtausenden fast, gesagt, bekehrt, wiedergeboren. Ja? Bist du bekehrt, bist du wiedergeboren. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Das heißt, Ausnahmen in dem Sinn, dass es Leute gibt, die das nicht sagen. Es gibt keine Ausnahmen, was die Bekehrung betrifft. Jeder, der bekehrt ist, ist wiedergeboren. Ja? Keine Ausnahmen. Aber es gibt solche Leute, die das nicht sagen können. Ja? Leider. Aber sie sollten es sagen. Und wenn sie es nicht sagen, sind sie Irrlehrer. Ja? Wer bekehrt ist, der hat den Heiligen Geist. Wenn er den Heiligen Geist hat, wurde er getauft im Heiligen Geist. Wenn er getauft wurde mit dem Heiligen Geist, kam der Heilige Geist über ihn. Der Heilige Geist wurde in ihm ausgegossen. Wenn das der Fall ist, dann ist er wiedergeboren. Dann ist er ein Kind Gottes. Dann ist er ein Erwählter. Und so weiter und so weiter und so weiter. Eine lange Liste. Ja. Das ist alles eine Einheit. Nehmen wir eines weg, nehmen wir alles weg. Aber Bekehrung und Wiedergeburt, die sind in der Schrift trennbar, aber nur zeitlich. Das heißt, geschichtlich besser. Ja. Bis zu Pfingsten gibt es Bekehrung zu Gott ohne Wiedergeburt. Immer. Nie Wiedergeburt, weil es keine gibt. Es kann sie nicht geben, weil Jesus nicht gekommen ist. Aber wenn er kommt und stirbt, dann ist die Sünde weg. Und dann kann das neue Leben kommen. Jesus ist der Hinwegnehmende von Sünde, Johannes 1, Vers 29. Aber er ist auch der Taufende mit dem Geist. Das heißt, er gibt das neue Leben. Beides in Johannes 1, das zweite etwa 33. Er hat dieses Amt. Sodass gleich nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist, bald der Heilige Geist kommen kann. Und ab diesem Tag, das ist die Bedeutung von Pfingsten, eine einmalige Bedeutung, ab diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist da und schenkt neues Leben. Zweimal wacht der Heilige Geist von sich aus, um die Gemeinde, die Apostel mitzunehmen. Ja? Er hat Geduld mit uns. Sie sollen lernen, ja. Die Apostel in Jerusalem müssen lernen, die Gläubigen in Samarien gehören dazu. Wenn sie an Jesus glauben, dann gehören sie dazu. Das war schwer. Jetzt stellen Sie sich vor, Johannes muss mitkommen. Ja? Petrus, das ist klar, der hat die Schlüssel, der tut die Türen auf. Ja? Jetzt wird eine Tür aufgetan in Samarien. Das hat Jesus so eingerichtet, jetzt geht er dahin. Aber wer noch? Sie sagen, du Johannes, Ich war ja doch einmal in Samarien da mit euch. Und da wollten die uns keine Übernachtung geben. Johannes und sein Zwillingsbruder, das waren die Donnerzwillinge, ja, die konnten Blitz und Donner sprechen und handeln. Was haben sie gesagt? Jesus, lass doch Feuer vom Himmel fallen. Wie bei Elia, ja. Räum es mit dem ganzen Dorf auf. Ja. Wie in Kosovo. Nein. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Das steht nicht in allen Bibeln. Eine Textfrage. Ja. Aber es dürfte wohl da drin stehen. Ja. Johannes kommt mit und legt Hände auf. Bruder, du und ich sind eins. Herrlicher. Gott hat auch seine Ironie. Eine sehr heilsame. Jakobus hätte auch mitgehen können, aber es genügte, dass einer mitging von den Zwillingen. Es war klar, die Samariter gehören dazu. Diese waren außerhalb des Raumes Israel, gleichsam ausgegrenzt. In einem gewissen Sinne hatten sie israelitischen Glauben, in einem gewissen Sinne nicht. Sie waren also an der Grenze. Der zweite Fall, Caesarea, ist etwas anders. Da haben wir Juden innerhalb des Volkes Israels, geschichtlich zurückgeblieben. Caesarea ist weit weg von Israel. Pfingsten hat sich offenbar noch nicht rumgesprochen. Aber die Taufe des Johannes war dort schon hingekommen. Das war ja etwas früher gewesen. Überall im Lande, wo die Juden zerstreut waren, wird es Johannes Jünger gegeben haben. Und jetzt Hören Sie, Jesus ist gekommen, ja, das wussten wir, aber der Heilige Geist auch. So, was hat es auf sich und so weiter. Und jetzt wird deutlich in der Apostelgeschichte 19, es darf im Volk Israel keine Sondergruppe geben. Wer in Israel an den Herrn Jesus glaubt, der gehört auch dazu. Ein ernstes Wort an alle Juden, Christen unserer Zeit. Merken Sie, wie weise Gott schon ganz am Anfang gehandelt hat. Zwei Grundsteine gelegt. Das liegt nicht alles auf der Oberfläche. Das will vom Zusammenhang erforscht werden. Aber wir lernen hier etwas. Wenn etwas später geschrieben wurde, hat das eine Bedeutung für das, das vorher geschrieben wurde. Und das müssen wir vergleichen und uns fragen, wie verhält sich das? Ja. Das ist also ein Grundsatz. Eine weitere Stelle wäre Hebräer Kapitel 2. Das bezieht sich auf das übernatürliche Handeln Gottes, die Wunder und so weiter. Immer wieder sagt man, ja, welche Geistesgaben gibt es heute noch? Nun, wissen Sie, das Wort Geistesgabe gibt es ja nicht in der Bibel. In Ihrer Übersetzung vielleicht, aber nicht in der Bibel. Die wurde griechisch, das heißt im Neuen Testament. Im griechischen Text haben wir dieses Wort nicht. Das ist ein Wort, das von Menschen geschaffen wurde. Aber es ist irreführend. Ich will jetzt nicht die Zeit nehmen, ich muss aufhören. Wie bitte? Bruder, Sie kommen aus Rumänien. Sie bringen ein anderes Zeitverständnis. Ja, also gut. Wie bitte? Ah gut, das, ja, das ist ein gutes Argument. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, Hebräer. Hebräer 2. Wie? Geistesgaben und Geistes, ja. Geistesgaben ist ein geschaffenes Wort. Wir haben zwei Wörter, die werden mit diesem Wort vermischt. Die zwei griechischen Wörter sind Pneumatika, das sind die Geistlichen, nicht Pfarrer, sondern geistliche Dinge. Und das andere Wort heißt Charismata. Charismata. Sie haben das Wort Charisma gehört. Wir gebrauchen es heute noch von jemandem, der sehr begabt ist, der hat ein Charisma dafür. Das ist dann der allgemeine Gebrauch. Der spezielle Gebrauch ist der, dass hier von solchen Gaben gesprochen werden, die wir Gnadengaben nennen. Gnadengabe ist ein gutes Wort. Es ist vielleicht, trifft vielleicht nicht ganz das Griechische, aber es ist das beste Wort, das wir finden können. Wenn wir ein noch genaueres Wort haben wollten, dann müssten wir wieder eines bilden. Und dann könnten wir sagen, eine Gnadung, wo Gnade zu einer Gabe, zu etwas Selbstständigem geworden ist, zu einer Fähigkeit, die geschenkt, die überreicht werden kann. Gott überreicht uns aus Gnade Gnadungen, Gnadengegenstände, das heißt Fähigkeiten, mit denen wir zum Lob seiner Gnade leben können. Diese zwei Wörter, Gnadengaben und Geistliche, die werden gleichsam in einen Mixer genommen und daraus kommt dann Geistesgaben. Ja. Das darf man nicht ganz tun. Das darf man nicht so tun. Allerdings müssen wir Folgendes sagen. Es gibt einige Gnadengaben, die sind geistliche. Und es gibt einige Geistliche, die sind Gnadengaben. Aber es gibt einige Geistliche, die sind nicht Gnadengaben. Und es gibt einige Gnadengaben, die sind nicht geistliche. Ja. Das heißt, dieser Begriff am Anfang von Kapitel 12 und Anfang Kapitel 14, da wird das Wort die Geistlichen gebraucht, wo Sie vielleicht eine Übersetzung Geistesgaben haben. Ja? Dort steht das Wort Pneumatika. Paulus, das ist sein Thema im Allgemeinen, die Geistlichen, dieses Thema bespricht er. Aber um dieses Thema besprechen zu können, muss er ein größeres Thema besprechen oder anrühren. Und das ist das Thema von den Gnadengaben. So überschneiden sich die zwei Themen hier. Er spricht von den Gnadengaben im Besonderen, die ganz besonders geistlicher Art sind, wo der Heilige Geist etwas direkter zum Ausdruck kommt. Nun werden hier einige Gnadengaben aufgezählt. Und Paulus spricht von einigen, die mit oder die übernatürliche Kraftwirkungen darstellen. Drei an der Zahl. Sprachenreden oder Zungenreden, Heilungen und Kraftwirkungen. Eigentlich sind Heiligungen auch Kraftwirkungen, aber Paulus gebraucht die zwei Wörter noch, die zwei Begriffe. Also Sprachenreden oder Zungenreden, Heilungen und Kraftwirkungen oder Wunder. Nun sagt man, dieses steht auch in unserer Bibel. Und wir lesen den ersten Korintherbrief als unser Gotteswort, also müssen wir mit diesen übernatürlichen Gnadengaben auch rechnen. Also muss es heute Leute geben, die in Zungen reden. Was sagen Sie dazu, kann man dann fragen, ja? Ich brauche nichts zu sagen. Das wird Gott entscheiden. Wenn jemand sagt, ihr müsst in Zungen sprechen, wer ist er, dass er das sagen muss? Wer ist er? Lassen wir mal die Frage ganz außer Acht, ob es das gibt oder nicht. Wer ist ein Mensch, dass er vorschreiben muss, wer in Zungen sprechen soll? Was sagt denn Paulus? Das wird der Geist entscheiden. Er entscheidet explizit, sagt Paulus das. Der Heilige Geist tut das, wie er will, und das schließt ein, wann er will und wie lang er es will. Im Übrigen hatte Paulus schon im nächsten Kapitel, Kapitel 13, Vers 8, das kommt in der Übersetzung normalerweise nicht zum Ausdruck, Zungenreden wird von selbst aufhören. Er sagt nicht wann, wird von selbst aufhören, von sich aus. Genau genommen heißt es, wird sich aufhören, ja, wird sich aufheben oder aufhören. Von Prophezeien und von Kenntnisrede sagt er, dass ein anderer sie aufheben wird. Das geschieht, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber von Zungenreden sagt er, es wird sich aufhören, sich pausieren. Er sagt nicht wann. Aber nachdem er das gesagt hat, spricht er nicht mehr von Zungenreden. Er braucht das nicht. Offenbar weiß er, das wird bald geschehen. Ja? Es braucht jetzt nicht mehr viel darüber zu sagen. Er wird noch in Kapitel 14 einiges darüber zu sagen haben, damit die Gemeinde, die jetzt damit zu tun hat, Information hat. Und damit, falls es irgendwo in dieser Form auftreten sollte, man kontrollieren kann bis heute. Bis heute sind diese Kapitel uns hilfreich, um Sektierertum entgegenzutreten. Sehr hilfreich. Aber jetzt zurück. Er spricht jetzt im weiteren Text ab Vers 9 bis Vers 13 nur noch von diesen Dreien, spricht er nur noch von den Zweien. Prophetie und Kenntnisrede. Wann hörte Zungenreden auf? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann der letzte Zungen gesprochen hat. Aber Hebräer 2 setzt uns hier eine deutliche Grenze. Hebräer 2, 3 und 4 sprechen nicht von Zungenreden explizit. Aber sie sprechen von der Bestätigung der Christusbotschaft bei Christus und bei seinen Aposteln. Und der Hebräerschreiber erzählt das in der Vergangenheitsform. Mit anderen Worten, für ihn ist das passé. Das heißt, es war so, dass Gott seine Botschaft mit übernatürlichen Ereignissen, Geistesausgießungen, denken wir an Caesarea, an Samarien und so weiter, Ephesus, Gott hat seine Botschaft sichtbar mit Sinnen wahrnehmbar bestätigt. Leute haben gesehen, hier handelt Gott. Aber das war nur so und so lange. Der Hebräerschreiber sagt, das liegt bereits, die Zeitgrenze liegt bereits hinter uns. Gott hat geredet und dieses Reden ist klar. Und jetzt ist auch klar, dass es Evangelium von Gott ist. Das braucht keine weitere Bestätigung. Jetzt gilt es, diese Botschaft hinauszutragen. Und wo immer, jetzt kann man wieder zurück zu Paulus gehen, wo immer Menschen sich bekehren, da bekommen sie den Heiligen Geist, da werden sie wiedergeboren. Es bedarf keiner weiteren Wunder, um diese Botschaft als von Gott gekommen zu bestätigen. Das heißt, das Leben der Christen ist jetzt die Bestätigung der Übernatürlichkeit der Christusbotschaft. Wir sollen das demonstrieren. In dem Maße, wo unser Christenleben Übernatürlichkeit aufweist, wird unser Zeugnis glaubwürdig. Was nicht heißt, dass Gott nie mehr Wunder tun würde. Aber man muss unterscheiden zwischen dem Vorkommnis eines Wunders und einer Gnadengabe des Wunders. Denn eine Gnadengabe des Wunders ist eine kontinuierliche Linie. Jemand, der eine Gnadengabe hatte, hatte eine Hand, ein Auge, einen Fuß, den hat er immer. Und er konnte diese Gabe einfach betätigen. Das war sein Dienst. Und wer die Gnadengabe des Zungenredens hatte, des Wunderwirkens, das war seine Aufgabe. Als Gnadengabe liegt es hinter uns. Aber das heißt nicht, dass Gott diese Dinge selbst an und für sich sporadisch oder so, wie er will, hier und da tun könnte. Gott kann heute Kranken heilen. Ich habe einen Missionaren erlebt als Junge. Es wurde erzählt von ihm. Er war ein Missionar aus China. Ich war damals sehr, sehr beeindruckt. Hätte jemand mit mir hinterher gesprochen, ich glaube, ich hätte mich dann bekehren können. Aber niemand hat mich angesprochen. Als Achtjähriger geht man nicht einfach auf die alten Leute zu und sagt, ich will mich bekehren. Nun, einige Jungs vielleicht schon, aber ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Missionar, so erzählte man, er war Missionar in China und es gab viele Sprachen dort. Und einmal sah er sich einem Volk gegenübergestellt, dessen Sprache er nicht kannte. Ich kenne diese genaue Situation nicht. Und Gott gab es ihm, das Evangelium zu verkünden, in der Sprache dieser Leute. Das war etwas Einmaliges, ja. Etwa ein Wunder war das. Aber das heißt nicht, dass er die Gnadengabe des Zungenredens hatte. Gott hat aber das Wunder des Zungenredens getan in diesem Zeitpunkt. Und dann war es vorbei. Ja? So etwas kann man hören hier und da von wirklich nüchternen Nachfolgen Jesu Christi. Dass Heilungen geschehen, das erleben wir immer wieder. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir die Gnadengabe des Heilens haben. Da wird es allerdings etwas schwierig, denn im pietistischen Raum wird tatsächlich erzählt von gewissen Leuten, bei denen kontinuierlich oder fast linienhaft Wunder vorkamen. Ich habe etwas Probleme damit, aber das Problem will ich jetzt nicht besprechen. Also jetzt wollen wir doch abbrechen. Morgen wollen wir dann Fortsetzung machen, so der Herr will. Ich nehme an, das Tonband war schon längst abgehört. Oh so. Haben Sie da ein bisschen gedehnt am Punkt? Ach so. Ja. So. Wir haben jetzt einige technische Fragen besprochen, einige praktische. Einige Lehrfragen, einige Fragen berühren unser Herz dann auch emotional ab und zu. Es ist verschieden. Wir hoffen, dass alles zu unserer Erbauung dient. Das heißt, dass wir hingebaut werden zu Christus hin, Epheser 4. Wir wollen aber noch abschließen, wie ein Mann Gottes sagte, wir wollen das Gehörte einegen mit Gebet. Wissen Sie, was eine Egge ist? Ja? Einegen mit Gebet. Vielleicht will der ein oder andere das jetzt tun. Wir stehen auf dazu.